Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge Nummer 102. Dieses Mal wieder mit einer Sommer-Sonderfolge. Ende Mai waren Jonas vom Bitcoin Verstehen Podcast und ich gemeinsam zu Gast auf dem Machen Festival hier in Leipzig. Es ist ein Event, das sich 2 Tage lang mit Panels, Workshops, Konzerten und Party an Unternehmer, Gründer, kreative Institutionen und Projektinitiatoren aus ganz Mitteldeutschland richtet. Dort durften wir auf der Hauptbühne unter der Leitfrage "Warum Bitcoin?" eine gute halbe Stunde darüber diskutieren, warum wir uns für Bitcoin interessieren und warum wir meinen, dass Bitcoin eben auch für andere ein relevantes Thema ist und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Darüber hinaus gab es dann auch noch Gelegenheit für Zuschauerfragen. Wer jetzt schon länger bei Bitcoin dabei ist, wird vermutlich das meiste davon schon kennen, was Jonas und ich erzählen. Aber was dieses Gespräch trotzdem interessant macht, ist, dass es Bitcoin zu vielen interessierten Leuten gebracht hat, die bisher noch kaum oder gar keinen Zugang zu dem Thema gefunden haben, aber eigentlich gerne hätten. Und das, finde ich, zeigen am Ende auch die Zuschauerfragen. Wer dieses Gespräch übrigens lieber sehen als nur hören will, der Talk steht auch online und den Link zum Video findet ihr in den Shownotes. Aber nun, viel Spaß beim Gespräch von Jonas und mir zum Thema "Warum Bitcoin?"
Ja, danke schön, dass ihr zur Mittagszeit noch hier seid in so großer Zahl und danke auch für die netten einleitenden Worte. Vielleicht direkt am Anfang, ist hier jemand, der Bitcoin verstanden hat, der es uns erklären kann? Ich habe ja so die These, es gibt eh niemanden auf der Welt, der Bitcoin komplett verstanden hat. Insofern sind wir alle auf einem Level. Kurz zum Ablauf, also wir werden jetzt 20 Minuten ein bisschen was erzählen zu dieser Kernfrage, warum Bitcoin, weil wir die eigentlich spannender finden als die Frage, was ist Bitcoin. Wir werden das auch noch ein bisschen erörtern in dieser Zeit und danach, wie schon angekündigt, gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen hier live und wenn wir runtergefegt werden von der Bühne, wenn wir durch sind, dann gerne auch noch oder wenn sie sehr detailliert sind, gerne auch noch nach diesem Panel in persona. Bevor wir starten, um so ein bisschen den Wissensstand abzufragen. Einfach nur mit Handzeichen. Wer von euch denkt, dass Bitcoin Geld ist? Oh, wenig.
Oh. 4?
3, 4, 5 sehe ich ungefähr. Aha, Gegenprobe. Wer würde sagen, Bitcoin ist kein Geld? Das sind deutlich mehr. Immer noch nicht alle. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Wer würde sagen, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt? Ja, es sind ungefähr so viele, die gesagt haben, es ist kein Geld. Wer würde sagen, Bitcoin ist gut für die Umwelt? Oh, gibt Meldung, interessant, ja. Und letztes Fragenpaar ist, wer würde sagen, Bitcoin ist eine Bedrohung für die Gesellschaft, ist schlecht für die Gesellschaft? Du, ist das deine Meldung? Und wer würde sagen, es hat einen positiven Effekt auf die Gesellschaft? Ah, und viele unentschlossen, ja. Also nur eine Handvoll.
Ich glaube, wir haben einen hinten mit der Kappe, der schon viel weiß über Bitcoin.
Okay. Das Interessante bei Bitcoin ist, alle diese Aussagen, obwohl sie gegensätzlich sind, sind in gewisser Weise wahr. Und das macht es tatsächlich schwierig, dieses Phänomen zu greifen und auch warum wir sagen, wir haben das selber noch nicht so richtig verstanden. Es hängt immer davon ab, von welcher Perspektive guckt man auf dieses Thema. Manchmal kommt man zu dem Schluss, es ist Geld. Manchmal kommt man zu dem Schluss, es ist kein Geld. Und das ist eigentlich auch das Interessante, warum wir uns ja jetzt unabhängig in verschiedenen Podcasts tatsächlich seit Jahren damit auseinandersetzen. Und wir können auch, vielleicht kann man das nochmal erwähnen, dass tatsächlich zwei deutschsprachige Bitcoin-Podcasts kommen aus Leipzig und das macht Leipzig zur Bitcoin-Podcast Hauptstadt Deutschlands. Für Leipzig! Yeah. Aber Jonas, vielleicht mal die Frage an dich. Warum beschäftigst du dich mit Bitcoin?
Die ehrliche Antwort oder die, die dich geben muss und möchte?
Such's dir aus.
Also für Beginn würde ich sagen, war es natürlich das Geldthema. Einfach Geld zu machen, Rendite zu erwirtschaften. So wahrscheinlich die meisten irgendwie an das Thema Bitcoin mal rankommen. Die meisten denken, es ist schnelles Geld. Und das war vor 7 Jahren genau dieser Punkt, an dem ich war. Aber irgendwann hat sich's gewandelt. Und du hast gerade angesprochen, das Thema Geld, dass man bei Bitcoin eben das Ganze irgendwann so facettenreich sieht, dass es in verschiedene Themenbereiche reingeht. Und das werden wir wahrscheinlich heute in den nächsten 20 Minuten auch noch ein bisschen hoffentlich merken, dass wir euch mitgeben können, das, was ihr kennt über Bitcoin, dass es irgendwie damit Geld machen könnt, ihr könnt da irgendwie reich werden damit. Das ist eigentlich nur der kleinste Teil dahinter. Und wenn du dich damit beschäftigst damit, und das ist für mich das Interessante, wir gehen irgendwann in einen Bereich rein, der viel größer ist als nur, was ist überhaupt diese Rendite, wie kann ich damit Geld machen, sondern es geht darum, was ist überhaupt Geld? Du hast diese Frage ja schon gestellt. Ist Bitcoin Geld? Wir gehen irgendwann rein, was sind unsere Zahlungsmittel, die wir nutzen? Dann gehen wir rein, was ist überhaupt eine Geldpolitik? Was ist überhaupt Geld? Was passiert gerade in unserem Thema Inflation? Und das finde ich so facettenreich. Und was mich eben so groß fasziniert, habe ich gestern nochmal bemerkt. Wir hatten hier ja einige Workshops und auch Ideen über Innovationen. Und häufig werden Innovationen bei uns, gerade im Geldbereich, werden die, ich nenne es mal diese, das nennst du auch immer so schön, diese Autobahn, diese Zahlungsverkehr, den wir kennen. Wir kennen alle Apple Pay, wir kennen alle die Zahlung mit Kreditkarte. Aber wer glaubt, dass wir in den letzten Jahren wirklich eine große Innovation in dem Bereich gesehen haben? Wir haben das zwar ein bisschen verbessert, ein bisschen verändert, aber wir denken nicht groß. Wir denken immer an diesen Autobahnen und die verbessern wir ein bisschen, die reparieren wir ein bisschen, das ein bisschen breiter machen, wir machen sie schneller. Aber Bitcoin geht einen völlig anderen Weg. Bitcoin ist die nächste Autobahn, die daneben gebaut wird, weil sie weg will von dem Bestehenden. Und das fasziniert mich da so ran, dass wir etwas größer denken bei Bitcoin. Oder wie gesagt, es gibt ja nicht wir bei Bitcoin. Also Bitcoin hat ja kein Unternehmen dahinter, keinen Erschaffer, keinen Mensch, der das zentral steuert. Und das finde ich so spannend daran. Und deswegen bin ich immer noch seit fast 7 Jahren jetzt dabei, weil es sich immer weiterentwickelt. Und das finde ich ja bei dir so spannend. Du bist ja jetzt fast, du hast gerade gesagt, über 10 Jahre dabei. Und ich stelle mich immer die Frage wieder, wie kann man zum Teufel, blöd ausgedrückt, 10 Jahre dabei sein und trotzdem immer noch hier sitzen und sagen, ich möchte über Bitcoin reden, ich möchte über Bitcoin schreiben. Das fasziniert mich dann vor allem daran, wie du da dran bleibst und vor allem auch die Motivation hast dafür.
Ich frage es mich auch, aber ich glaube, die Frage kann ich erst später beantworten. Wir müssen nochmal zurückgehen, einen Schritt, und bei dieser Warum-Frage, warum halten wir es auch für wichtig oder nicht nur, warum interessiert es uns, sondern warum denken wir, dass für andere Leute dieses Thema auch relevant ist? Warum machen wir diese Podcasts, um Leuten unsere Gedanken oder unsere Interviews zu diesem Thema zu bringen? Und über die Jahre habe ich immer wieder versucht, auch in Workshops Bitcoin zu erklären, und das hat sich so gewandelt. Und mittlerweile denke ich, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen, um erstmal diesen Kontext zu setzen, wovon reden wir hier eigentlich? Du hast schon so ein Bild verwendet, Autobahn, aber das ist trotzdem, ja, irgendwie sowas wie Apple Pay ist auch eine Autobahn, und wer keine Lust hat, sich mit Geld auseinanderzusetzen, für den ist Bitcoin vielleicht nicht relevant, und ich denke aber schon, dass es relevant ist. Und der Schritt, den man ein bisschen zurückgehen muss, aus meiner Perspektive, ist zur digitalen Revolution. Also wir erinnern uns, es gibt grob 3 große Revolutionen, die die Menschheit durchgemacht hat. Die neolithische, als die Menschen sesshaft wurden, dann kam die industrielle Revolution, die nochmal alles umgekrempelt hat. Und jetzt seit Mitte, Ende letztes Jahrhundert haben wir die digitale Revolution. Und letztlich Bitcoin ist ein kleines Phänomen, was im Rahmen dieser großen digitalen Revolution stattfindet. Und diese Revolution, man vergisst das manchmal, aber was es bedeutet, dass unser komplettes Leben von Computern, von Digitalität geprägt ist, dass letztlich jeder Lebensbereich irgendwie transformiert wurde auf eine gewisse Art und Weise. Und dass es so gesehen auch unausweichlich ist, dass dieser gesamte Themenkomplex Geld und Finanzen auch von dieser digitalen Revolution erfasst wird. Und dass das jetzt Bitcoin ist, das ist in gewisser Weise zufällig. Aber dass irgendwann dieser Punkt kommen würde, wo man sagen muss, okay, Online-Banking, wie wir das jetzt kennen, das ist eigentlich ein hohler Begriff, weil das bedeutet, ich logge mich ein bei der Bank und schicke eine Nachricht, und die Bank in ihren internen Systemen bucht dann was um, und dann kann ich wieder diese Nachricht abrufen. Aber das ist kein Online-Banking, sondern Online-Banking müsste eigentlich bedeuten, ich benutze das Internet als Infrastruktur für Zahlungsabwicklung. Es gibt keine einzelnen Intermediäre, wo die Daten in Silos liegen, sondern es ist quasi diese komplette globale Infrastruktur. Und ich finde, dieses Beispiel, das oft genannt wird, Bitcoin ist zu Geld, wie die E-Mail zur Post ist, das ist eigentlich ziemlich treffend. Denn früher hat man gesagt, ja, der E-Mail, dann schreibt man jetzt halt keine Briefe mehr. Aber wenn wir uns überlegen, wie sehr die E-Mail unser Leben verändert hat, also nicht nur, dass wir ständig erreichbar sind und überall uns was hinschicken können, sondern auch unsere Identitäten laufen ja über unsere E-Mail-Adresse. Und es ist nicht mehr etwas, was nur wie ein Brief vorher wurde verschickt und diese Funktion, sondern so eine E-Mail ist heutzutage viel größer und viel komplexer und hat ganz neue Kulturtechniken auch ermöglicht. Und das ist letztlich der Punkt, der in diesem Geldbereich passiert, dass man sagt, wir haben jetzt dieses neue, erste rein digitale Geld, was eben das Internet als Infrastruktur verwendet. Und wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was man damit alles machen kann. Und ein Learning ist auf jeden Fall für mich in dieser Zeit, ist, wie primitiv unsere Vorstellung von Geld bisher ist, was man machen kann. Ja, also Geld, wie wir es bisher verwenden, ist dasselbe Geld, wie vor 50 Jahren verwendet wurde, wie vor 100 Jahren, wie vor 300 Jahren, vielleicht sogar wie vor 1000 Jahren. Also nur dieses, ich will jetzt nicht smart sagen, aber dieses relativ stumpfe Medium, was man hin und her gibt und so ein bisschen Wert transferiert. Und das bricht, glaube ich, gerade auf, wo diese digitale Revolution diesen Bereich Finanzen erreicht. Und Bitcoin ist eben so ein Phänomen da drin. Und du hattest ja im Vorgespräch auch nochmal gesagt, dass dieses Beispiel Geld an eine E-Mail anhängen.
Genau.
Erklär das doch nochmal.
Das fand ich ganz interessant, weil dann können wir so ein bisschen reingehen, was ist denn Bitcoin überhaupt noch? Weil es gibt vielleicht ja ein, zwei, die gar nicht wissen, was Bitcoin ist. Man hört von Bitcoin, man weiß aber nicht, was es bedeutet. Alle von uns haben schon mal eine E-Mail gesendet, denke ich mal. Und das ist ja nichts anderes. Ich schicke eine Nachricht, ein Bild, irgendeinen Anhang, den schicke ich weg an dich. Und das ist ja egal, wo ich ihn hinschicke vor allem auch. Ich kann ihn von hier nach Tokio schicken, ich kann ihn von hier nach New York schicken. Der E-Mail ist es völlig egal, wo es hingeht. Und bei Bitcoin könnt ihr euch jetzt mal, oder andersrum gesagt, könnt ihr euch mal vorstellen, warum können wir kein Geld per E-Mail schicken?
Als Anhang.
Als Anhang, genau. Und das ist ja auch, das wäre der nächste Schritt. Das Problem ist, das Internet ist perfekt dafür geeignet, Informationen, Ideen und Inhalte zu kopieren. Also es ist wunderbar zu skalieren. Wir kennen alle Wikipedia, wir kennen alle irgendwelche Datenbanken. Es ist wunderbar, so viele Informationen wie möglich nach außen zu tragen. Aber das Internet ist wahnsinnig schlecht, Dinge zu begrenzen. Und wenn wir eins gelernt haben, was ist wirklich schlecht, wenn ich ein Geld nicht begrenzen kann, dann ist es eigentlich wertlos. Weil einfachstes Beispiel, ich schicke dir den eingescannten Geldschein an dich, dann ist es nämlich nicht so, dass es bei mir gelöscht wird, sondern ich habe eine Kopie davon und du hast die Kopie davon. Und dann merken wir schon, das ganze Konstrukt als Zahlungsmittel per E-Mail würde in sich zusammenfallen. Und deshalb könnt ihr euch jetzt Bitcoin so ein bisschen vorstellen, wie dieses Bargeld, was man überträgt in das Internet, über und ohne eine Intermediär, also ohne eine Drittpartei das Ganze zu machen, weil es können natürlich sagen, ja, aber ich schicke doch die ganze Zeit schon mit PayPal meine Transaktionen durch oder ich nutze meine Bank. Ja, aber ihr habt immer wiederum, wie Friedemann, du es gerade gesagt hast, du hast ja immer wiederum einen Mittelsmann oder eine Person in der Mitte, die für euch diese Guthaben kontrolliert und schaut, dass ich jetzt zum Beispiel nicht zu viel ausgebe, dass du etwas bekommst von mir und dass ich das wieder weggenommen wird, weil wir im Internet, und das ist ich würde einen technologischen Begriff reinnehmen, das Double Spend Problem, dass ich eben Dinge im Internet einfach kopieren kann. Und das ist das Problem beim Geld. Und da arbeiten Menschen schon seit, du hast es auch gerade eben gesagt, seit Anbeginn ja das Internet schon daran, das hinzubekommen. Und bis jetzt war es nicht möglich, dieses Problem zu lösen. Und Bitcoin hat es jetzt geschafft, es hinzubekommen. Also ihr könnt ganz einfach über das Internet mit eurem Smartphone Werte in Form von Bitcoin transferieren, also senden und empfangen, ohne dass in der Mitte irgendjemand das Ganze unterbrechen kann, irgendwie zensieren kann. Das Ganze ist wirklich auch grenzenlos. Also es ist egal, ob ich es von Deutschland, von Leipzig nach München sende oder von Leipzig nach Tokio. Das macht Bitcoin nichts aus. Das Ganze ist sehr kostengünstig, was natürlich die Banken jetzt auch nicht hinbekommen. Ist auch ein interessantes Thema. Und da abgeleitet davon, finde ich, das Ganze kann man so viele Themen ableiten, die wiederum interessant sind. Was heißt es, wenn ein Geld plötzlich nicht mehr an eine Grenze gebunden ist, nicht mehr den Euroraum nur hat? Was bedeutet es, wenn wirklich jeder etwas empfangen kann? Was bedeutet es, wenn wirklich auch jeder einen Zugriff darauf hat? Weil jetzt möchte ich eine Zahl nennen, das hat mich meistens immer fasziniert. Es gibt fast 2 Milliarden Menschen hier auf dem Planeten, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leben, ihr könnt kein Bankkonto, ihr könnt keine Banküberweisung tätigen, ihr könnt nichts sparen. So müsst ihr euer Leben mal vorstellen. Das ist natürlich, wir in Europa sind hier sehr, sehr privilegiert, aber 2 Milliarden Menschen haben keine Möglichkeit und das lehne ich jetzt mal so weit raus, das wird kein Dienstleister ändern, das wird keine Bank ändern, weil es einfach keinen Anreiz dafür gibt. Und Bitcoin ist eben global. Und das fasziniert mich daran so sehr, dass es einerseits in Deutschland eine Möglichkeit gibt. Ich kann es nutzen, du kannst es nutzen, alle können es nutzen, aber auch die Person in Südamerika kann es nutzen. Und das ist sowas, was mich so fasziniert daran, dass es so ein großes Thema ist. Und vielleicht kann man da mit dieser Erklärung so ein bisschen was anfangen, in welche Richtung es gehen könnte.
Ich glaube, ich würde an der Stelle das versuchen, noch mal ein bisschen zu sortieren. Du hast jetzt schon so eine gesellschaftspolitische Dimension angesprochen, was es zum Beispiel bedeutet, wenn jeder Mensch unzensiert einfach Geld verwenden darf oder Zugang zu einer Zahlungsinfrastruktur hat. Du hast diesen monetären Aspekt angesprochen. Aber was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, ganz unten auf der Basis ist Bitcoin, diese Frage, was ist Bitcoin, müsste man immer zuerst sagen, es ist ein Protokoll. Es ist eine Infrastruktur. Und es ist noch nicht mal am Anfang Geld gewesen. Das ist eben auch ganz interessant. Es wurde erfunden oder in Betrieb gesetzt mit der Idee, ein Medium zu schaffen, was man wie Geld verwenden kann. Aber zuerst mal ist es dieses Netzwerk aus Computern, die zusammen einen Konsens finden und die es eben ermöglichen, das Internet als Zahlungsinfrastruktur direkt zu nutzen. Und dann erst hat es gezeigt, okay, es kann diese Art von Medien verwalten, es ist sicher, es wurde noch nie gehackt. Und dann irgendwann haben erst die Leute angefangen, tatsächlich diesen einzelnen Datenstücken, die da letztlich verwaltet werden, einen Wert zuzuschreiben. Und das war so die Genese, wo man sagen könnte, okay, jetzt hat's bestimmte Kriterien, die wir Geld zuordnen, hat's erreicht. Jetzt wird's wie Geld verwendet. Aber das ist eben auch, finde ich, wichtig zu verstehen, weil das bedeutet, sobald die Leute aufhören, Bitcoin zu verwenden wie Geld, dann ist es auch kein Geld mehr. Dann wird es nur noch eine Infrastruktur. Vielleicht hören sie dann auch auf, diese Infrastruktur zu betreiben und es verschwindet von ganz alleine. Und daraus ergibt sich eben die für mich auch super interessante Frage, warum machen die Leute das? Warum investieren sie Zeit, Geld, Hardware, Energie darin, dieses Projekt zu betreiben? Und es ist eben nicht nur diese Gier, die ganz natürlich ist, die halt viele Leute am Anfang zu Bitcoin treibt, sondern es sind tatsächlich auch sehr starke, mitunter demokratische Motive, dass die Menschen sagen, wir brauchen ein Geld, was unabhängig ist vom Staat. Denn wenn die ganze Zahlungsinfrastruktur vom Staat verwaltet wird, kann der Staat das auch gegen Menschen verwenden. Also zum Beispiel, wir sehen das in Russland, die Stiftung von Alexei Nawalny, die läuft nur über Bitcoin. Die dürfen gar kein Bankkonto da haben. Also da ist es so zivilgesellschaftliches Engagement, was sich darüber organisieren kann. Und die frühen Cypherpunks, das ist so diese Bewegung, die auch E-Mail-Verschlüsselung entwickelt hat und aus der quasi auch sich Bitcoin rausentwickelt hat, die sagen halt auch, Transaktionsfreiheit ist eine Art Supergrundrecht, was wir brauchen. Denn nur durch eine Transaktionsfreiheit kann ich auch meine anderen Grundrechte ausleben, indem ich mir zum Beispiel einfach ein Ticket für die Bahn kaufen kann, um zu einer Demonstration zu fahren. Wenn ich aber in so einem datengetriebenen Silo bin und das vielleicht noch von einem anderen Land aus betrieben wird, da ist halt nachverfolgbar, wer hat wann was gekauft und das lässt sich vielleicht auch mit politischen Einstellungen verbinden und es ist einfach ein Privatsphäre-Projekt und es sollte in gewisser Weise dafür auch den Menschen offenstehen, eben als freies Netzwerk. Und da ist vielleicht noch ein Missverständnis, was aus meiner Sicht häufig in der Öffentlichkeit falsch dargestellt wird, ist so dieses Entweder-Oder-Narrativ, schwarz oder weiß. Es gibt nur dieses Geldsystem, was wir jetzt haben, oder nur dieses Bitcoin-System. Aber aus meiner Perspektive, und das ist auch das, was wir in der Realität ja jetzt haben, haben wir quasi diese Wahlfreiheit, dass man sagen kann, okay, für die Projekte oder Geschäfte, die ich halt mit dem Geld machen will, dann benutze ich das. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht Banken retten mit meinem Geld, ne? Die spekulieren und werden dann gerettet von unser aller Geld, dann kann ich mich aus diesem Geldsystem zurückziehen und da eine politische Botschaft auch schicken. Und das ist, um vielleicht die Frage vom Anfang zu beantworten, was mich interessiert an Bitcoin, ist so diese Warum-Frage. Warum betreiben Leute dieses System, was sehr aufwendig ist, was sehr komplex ist, was Geld kostet? Warum ist ihnen das so wichtig?
Ja, ich finde auch faszinierend daran, die meisten verbinden ja mit einem Produkt oder einem Ding, was irgendwie so aufkommt, immer irgendeine Person dahinter oder ein Unternehmen zum Beispiel, das das Ganze vorantreibt, ein Marketing betreibt. Wir haben ja hier einige Vorträge gesehen in diese Richtung. Ich muss ja diese Idee auch in die Welt tragen. Und für die meisten, die es ja nicht wissen, oder die meisten werden es wissen, Bitcoin hat ja eben Satoshi Nakamoto als Gründer gehabt oder als Erfinder, je nachdem, ob es ein Mann war, eine Frau war, eine Gruppe war. Wir haben keine Ahnung, wer diese Person ist. Und die ist jetzt seit über über 10 Jahren, mehr sogar schon,
13 Jahre.
13 Jahren verschwunden. Also es gibt niemanden, der da wirklich da ist und der wirklich auch aktiv da die Werbetrommel zerrührt. Also alles
du machst die Werbetrommel.
Ja, du ja auch. aber es gibt keine zentrale Steuerung deswegen. Und das finde ich halt das Spannende, dass wirklich Menschen sich hinsetzen mit ihrer eigenen Zeit, ihrem eigenen Leistung geben, um Bitcoin voranzutreiben, wie du es ja gerade erwähnt hattest. Und dann ist es halt nochmal verrückter, wie weit denn Bitcoin in diesem Bereich schon gekommen ist, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und plötzlich auch ihr hier sitzt und über das Thema nachdenken wollt, über etwas, was es vor 15 Jahren noch gar nicht gab. Und das ist auch für mich ein Punkt, der für mich gar nicht so richtig greifbar ist, weil ich es vorher nicht kannte. Also mir geht es auf jeden Fall so.
Gibt es denn an dieser Stelle schon Fragen? Sonst unterhalten wir uns einfach weiter. Ah, noch keine brennenden. Okay, was ist denn... Jetzt haben wir ja so ein kleines Loblied abgefeiert hier auf Bitcoin, warum es so toll ist, warum wir das machen. Was sind denn Sachen, wo du sagst, das kritisierst du oder das gefällt dir nicht oder das ist vielleicht nicht das perfekte Geld?
Zum Verstehen auf jeden Fall ist es am Anfang viel zu komplex. Das finde ich, das ist vielleicht für mich eher ein softer Grund, warum es so schwierig ist. Da kann ja Bitcoin eigentlich nichts dafür. Aber für mich ist es das Problem, dass viele Menschen sich einfach mit dem Thema Geld nicht auseinandersetzen und dadurch dann eben auch den Zugang zu Bitcoin nicht bekommen. Das finde ich ein Thema, aber das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Finanzielle Bildung haben wir in Deutschland ein Riesenproblem, glaube ich. Aber der Punkt, warum Bitcoin nicht gut ist, natürlich ist das Thema Energieverschwendung. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen ansprechen, weil für viele, wir hatten, glaube ich, gerade einige, die ja gesagt hatten, es ist das Energiethema, es ist ein Strom, es verbraucht sehr viel Strom. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man ernst nehmen muss. Das ist natürlich ein Punkt, weil es verbraucht Strom, es verbraucht relativ viel Strom, es für die meisten nicht greifbar, warum es den Strom verbraucht.
Elektroschrott
zum Beispiel, Ausnahme, ich war jetzt in Äthiopien zum Beispiel, wo sie es nutzen, die Frage ist das wirklich gut oder ist es nicht gut? Und der nächste Punkt, und wir hatten glaube ich gerade eben auch ein paar Leute, die dann eben das Thema hatten, ob nicht das System ein bisschen durcheinander kommt, weil wir plötzlich eine Möglichkeit haben, du hast ja gerade eben gesagt, du willst nicht die Banken unterstützen, plötzlich hast du einen Gegenspieler, der halt gegen die Banken geht, der gegen das zentrale Geld geht, das wir jetzt haben, was wir vorher noch nie hatten eigentlich. Klar, Gold haben wir, aber das nutzt ja niemand mehr, weil wir damit jetzt nichts großartig anfangen können. Aber es gibt häufiger die Aussage von Regierungen, Bitcoin könnte so eine Instabilität bringen, weil es plötzlich halt Menschen gibt, die da reingehen, sie nehmen ja Geld von den Banken runter, sie spielen damit, sie gamblen damit. Und das finde ich ein Problem, was natürlich schwierig werden könnte. Sind jetzt mal die 2, 3 Punkte, die mir jetzt einfallen. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Thema negativen Sachen schon lange nicht mehr beschäftigt. Deswegen ist eher eine Frage für dich wahrscheinlich.
Naja, es gibt ja so, immer wieder wird zitiert, das wird nur von Kriminellen benutzt. Das ist Umweltverschwendung und Instabilität. Und es gibt natürlich auch die Anzeichen dafür. Klar, Bitcoin ist in gewisser Weise ein sehr radikales Projekt, weil die Prämisse ist, wenn jemand darüber bestimmt, dann wird er irgendwann korrumpiert und dann wird er irgendwann manipulieren. Und deswegen wird radikal gesagt, es gibt einfach niemanden, der festlegt, was man damit machen darf und was man nicht damit machen darf. Und natürlich nutzen das eben die technisch versierten Leute, die Ransomware schreiben wollen und dann Krankenhäuser erpressen, wo man sagen muss, das ist auf jeden Fall Mist. Das können wir nicht gebrauchen.
Es ist ein Werkzeug. Auch in diesem Fall wieder. Also wie bei allen Dingen, das Messer kann ich zum Zwiebelschneiden nutzen, ich kann das Messer aber auch nutzen, um jemanden zu verletzen. Du kannst beide Seiten nicht ausgleichen, du kannst das Messer ja nicht verbieten, das könntest du machen, weil du sagst, damit könnten Menschen verletzt werden, dann kann ich aber keine Zwiebel mehr schneiden. Du sagst es ja auch immer so schön, du kannst es nicht verbieten, wer Bitcoin nutzt. Das ist halt leider einfach so und es geht ja genau in diese Richtung, dass du sagst, es ist halt ein Tool, ein Werkzeug für alle und wie du es nutzt, das ist halt natürlich die große Frage am Ende.
Deswegen ist ja auch so ein bisschen mein Punkt, dass ich sage, es ist wichtig, dass wir diesen Diskurs darüber führen. Dass wir jetzt nicht sagen, okay, geht nicht auf YouTube und versucht da wild irgendwelche Videos zu Bitcoin oder zu Kryptowährungen zu gucken. Also ihr seid ja auch auf YouTube und euch findet man. Aber
wir sind aber nicht wild.
Ich bin da selber erschrocken. Es stimmt schon, jeder will dir das Geld wegnehmen und es gibt so viel Scams und Abzockereien und ich finde es aber trotzdem so wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass so viele Leute jetzt hier sind, diesen Diskurs zu fördern und vielleicht auch herauszufinden, welches Potenzial in diesem Projekt steckt. Und es ist ja auch ein Lernprozess. Das ist ja auch das, warum wir das machen, dass wir eigentlich immer mehr dazu lernen. Am Anfang, als ich in dieses Projekt reingekommen bin, ich bin als Journalist dahin, der Kurs ist hochgegangen 2013 auf sagenhafte $1,000 und dann wieder eingebrochen und ich habe meinen ersten Radiobeitrag gemacht und habe so bei der Recherche gemerkt, okay, da steckt irgendwie mehr dahinter, da ist Kryptografie ist da drin und da sind Leute, die aus einer Überzeugung handeln, die wirklich auch Werte in einer gewissen Weise vertreten und damals waren auch die Narrative, ja, in 5 Jahren gibt es Euro und Dollar nicht mehr, das wird alles verschwinden. Und das ist natürlich, damals konnte man so wild denken, das ist nicht eingetreten, aber Bitcoin findet immer mehr seine Nische und man merkt auch, es hat seine Grenzen, es ist nicht das ideale Medium, um alles zu bezahlen. Also wenn man jetzt hier an den Foodtruck gehen würde oder sowas, ich war auch an Foodtrucks, wo ich schon mit Bitcoin bezahlt habe, es hat meist länger gedauert als Bargeld. Aber es gibt eben auch so diese Infrastruktur im Internet, wo man sagt, das sind Fälle zum Bezahlen, über die haben wir vorher noch gar nicht nachgedacht. Also ein Stichwort in dem Zusammenhang ist ja auch Streaming Money. Das ist einfach diese Idee und gerade im Podcasting ist es ein sehr großes Thema, dass man sagt, man kann einen Podcast hören mittlerweile und für jede Minute, die man hört, wird automatisch so ein Mikrobetrag an Bitcoin, die kleinste Einheit ist ja Satoshi, das ist weniger als 1 Cent wert, für jede Minute wird das automatisch abgebucht und sofort gutgeschrieben bei dem Podcaster, bei dem Creator, ohne Mittelsmann, ohne Gebühren und man kann auch noch Nachrichten schicken und das ist so diese Idee von dem Value-for-Value-Netzwerk. Früher gab es da, die Alten unter uns erinnern sich noch an Flatter und solche Aktionen, aber die waren immer schwierig, weil man musste Geld erstmal auf ein Bankkonto transferieren und jetzt ist das tatsächlich einfach im Internet, die Leute hören den Podcast, haben gesagt, okay, es ist es mir wert, dass du diese Zeit, diese Arbeit in die Recherche, in die Interviews steckst und dafür gebe ich dir einen Teil davon ab. Und das ist zum Beispiel auch diese Use Cases finde ich sehr spannend zu sehen, wo haben wir denn noch gar nicht darüber nachgedacht, was wir mit Geld oder mit dieser Infrastruktur, die wir da auch haben, dieses Protokoll denn noch alles bauen können?
Vor allem, weil du Dinge nicht mit dem aktuellen System gar nicht abbilden kannst. Du kannst diese Mikrotransaktionen im aktuellen System nicht durchführen, weil die Gebühren viel zu hoch sind. Deswegen gibt es ja, und ich möchte vielleicht noch eins hinzufügen, was vielleicht auch ganz spannend ist, Paywalls ist auch so ein Thema. Warum müssen wir bei der LVZ, nehme ich es mal als Beispiel, 5 Euro pro Monat, glaube ich, zahlen für ein Abo online? Aber warum kann ich nicht für einen einzelnen Artikel zahlen? 10 Cent, 20 Cent. Das ist einfach der Grund, weil wir das mit dem aktuellen Zahlungssystem nicht abbilden können, weil die Gebühren viel zu hoch sind. Das wäre mit Bitcoin alles sofort möglich. Du hast es, glaube ich, auch schon mal eingebaut gehabt irgendwo, wenn ich das im Kopf habe. Aber das sind Themen, die mit Bitcoin möglich sind, weil eben diese Mikrotransaktionen drin sind. Und das sind Dinge, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und das sind wir noch wirklich am Anfang. Und deswegen würde ich dir an diesem Punkt stark zustimmen, dass es bei Bitcoin Möglichkeiten gibt oder auch Dinge gibt, die wir uns unseren Leitplanken, die wir im Kopf für uns aufgebaut haben, ja noch gar nicht vorstellen können, wo es hingehen kann. Und das Schöne an dieser Plattform ist, ich habe es gestern gemerkt, ich war hier bei dem Workshop von der Commerzbank, ich könnte jetzt keine App für die Commerzbank schreiben, weil ich brauche auf jeden Fall eine Lizenz dafür, ich brauche eine Genehmigung dafür, ich kann das Zahlungsnetzwerk gerade nicht ändern. Aber ihr könnt alle, wenn ihr das könnt und wollt, könnt für Bitcoin beitragen, weil Bitcoin eine Plattform ist, die ist Open Source, die ist offen, für alle frei. Und das finde ich so faszinierend daran, dass wirklich jeder auch seinen Teil dazu beitragen kann. Egal wo du lebst, egal was du machen möchtest. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass dieser Netzwerkeffekt, dass also alle Menschen zusammenarbeiten können, wenn sie eben Lust darauf haben, aus gewissen Gründen, das Ganze voranbringen können. Und das finde ich so ein spannendes Ding, weil es eben ein Protokoll ist und nicht nur ein Geld ist.
Nochmal die Frage, sind jetzt... wir werfen den Würfel.
Willst du, oder? Vielen Dank. Ihr habt da schon von gesprochen, dass Bitcoin das Thema Zahlungsverkehr demokratisiert und dass der Staat damit ein Stück weit oder in der idealen Welt komplett die Macht verliert, über das Geld zu entscheiden. Jetzt habt ihr das als recht positiv formuliert, dass der Staat nicht mehr kontrollieren kann, wo geht Geld hin. Ist es nicht auch super gefährlich oder mal anders gedacht, glaubt ihr, dass der Staat langfristig diese Kontrolle über das Geld abgeben wird oder wird der Staat vielleicht irgendwann hingehen und Bitcoin verbieten, einfach weil das in meiner Welt so das Wichtigste ist, was der Staat gerade macht, irgendwie die Geldströme zu kontrollieren, weil ich meine, wenn er die nicht hat, wer zahlt dann noch Steuern? Wer schaut dann noch? Also da, wo das Geld hingeht, da fließt auch die Macht hin. Das ist so mein... Könnt ihr die Frage verstehen?
Ja, die ist auch berechtigt. Ich würde das ein bisschen entschärfen. Ich glaube aus meiner Perspektive nicht, dass der Staat komplett die Hoheit über das Geld verlieren wird. Und ich würde auch nicht mal behaupten, dass das Ziel der meisten Leute ist, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Es gibt natürlich immer so laute Bitcoiner, die auch in den sozialen Medien besonders hochgespült werden und radikale Positionen vertreten. Ich beschäftige mich jetzt zurzeit sehr mit diesem Thema Bitcoin und Demokratie und welche Wechselwirkung es geben kann. Und das Problem, was wir bisher haben, ist, wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber dieser Bereich Geld, der ist davon ziemlich gut ausgespart. Wir haben keinen demokratischen Einfluss auf das Geldsystem. Und jetzt kann man da sagen, natürlich hat das auch Gründe. Ne? Wir wollen keine Volksabstimmung über unsere Geldpolitik haben. Das führt auch in eine ganz falsche Richtung. Aber es gibt trotzdem, und das ist eine These, der ich nachgehe, es gibt einen demokratischen Frust über dieses Geldsystem. Und das hat sich zum Beispiel in der Finanzkrise gezeigt. Ja, da hatten wir Occupy Wall Street, da hatten wir diese Proteste, dass gesagt wurde, wir müssen das System ändern, dass solche Krisen nicht mehr entstehen. Und letztlich ist da aber nicht viel bei entstanden, weil es gibt von der Zivilgesellschaft keinen Hebel in dieses System. Und es gibt auch keine ernsthaften Bemühungen aus diesem Finanzsystem heraus, das zu ändern. Es gibt da Ideen, dass man sagen könnte, man könnte in die Zentralbank so eine Art Bürgerräte mit reinholen, dass sie zumindest diese Perspektiven da gehört werden. Und aus einer demokratischen Perspektive denke ich, es könnte gut tun, wenn wir eine Art Gewaltenteilung in unser Geldsystem kriegen, dass man sagt, wir haben dieses staatliche Geld und der Staat, ich sehe ihn zumindest in der Verantwortung, auch das als kritische Infrastruktur bereitzustellen. Das sehen wir zum Beispiel in Schweden, die jetzt wieder Bargeld einführen, weil sie sagen, oh, da könnte ein Krieg kommen und wir sind von elektronischen Zahlungsmitteln abhängig. Das ist nicht ganz so gut. Dass der Staat das bereitstellt und dass es aber eine Art Gegengewicht gibt, dass man Bitcoin zum Beispiel sehen könnte als eine Art zivilgesellschaftliches Geld, was funktioniert ohne den Staat, was aber auch die Leute wollen, müssen und einen Preis dafür zahlen, dass das da ist. Und dass diese beiden sich in einem ja sowas wie Checks and Balances langfristig aufbauen, dass man sagen kann, okay, die Leute wollen auch Geld vom Staat, also sollen sie es benutzen, aber die Situation, die wir ja jetzt haben, und die ist ziemlich paradox, ist, dass wir der Zentralbank so eine Unfehlbarkeit aufbürden, dass wir sagen, ihr müsst unser Geld managen, ihr seid dafür verantwortlich, aber ihr dürft keine Fehler machen, weil wir sind alle davon abhängig. Und das ist ja auch für die nicht gut. Die müssen ja auch sozusagen, wenn sich ein Gegengewicht bildet und die Leute auf einmal in dieses andere Geldsystem gehen würden, würde man sagen, okay, die kriegen Freiheiten, da vielleicht Veränderungen einzubauen. Und was wir auch sehen tatsächlich ist, dass die Technologie von Bitcoin übernommen wird in Teilen auch in das bestehende Fiat-Geldsystem, dass da durchaus auch so ein Austausch stattfindet in diesen Plattformen. Und ich kann mir das vorstellen, dass da eine gesunde Konkurrenz letztlich für beide Seiten von Vorteil wäre. Da war noch eine Frage gleich daneben.
Ja, ich habe mal eine ganz naive Frage. Wenn die so smart sind, so ein unabhängiges Finanzsystem oder Bezahlungssystem zu entwickeln, warum sind die nicht smart genug gewesen, das vor Scams zu schützen oder das so zu programmieren und anzulegen? Und habt ihr aus eurer Erfahrung Tipps, wie man die Scams bei Kryptos erkennt?
Du musst bei Bitcoin auf jeden Fall unterscheiden zwischen Bitcoin als Netzwerk und die Sachen, die eben dranhängen, zum Beispiel Plattformen, wo du Bitcoin kaufen kannst. Du musst ja irgendwie von dieser aktuellen Welt, die wir haben, in diese digitale Welt übertragen. Also meistens ja, du kaufst mit Euro deinen Bitcoin und die Scams, wahrscheinlich tippst du darauf in die Richtung, dass Plattformen gehackt worden sind in diese Richtung wahrscheinlich. Oder was meinst
du? Ich tippe auch die Richtung. Alle, die ich kenne, die darin investiert haben, haben immer erst einen Rush.
Ah.
Und danach geht's immer runter. Und wenn ich schon so Namen höre wie Passiv Massiv Cash, bin ich schon raus. Und ab irgendwie ist es immer so, und es gibt immer so eine Mittelsperson, die ich meistens super slick finde, also nicht vertrauenswürdig. Und gleichzeitig finde ich aber die Idee grundsätzlich super faszinierend eines unabhängigen Finanzsystems und die Smartness dahinter. Und ich denke mir, wer sich sowas denkt, muss doch weiter gedacht haben.
Genau, da musst du jetzt unterscheiden zwischen, also du hast dir eigentlich selbst schon die Antwort gegeben, woran du einen Scammer erkennst. Wenn dir irgendjemand was verspricht auf jeden Fall, ist ein ganz, ganz großes gefährliches Ding. Das ist nicht nur bei Bitcoin so oder bei allen anderen Kryptowährungen, sondern Aktien auch. Renditeversprechen immer ein Problem. Wenn du irgendjemandem ein Auszahlungsversprechen gibt in irgendeine Richtung, das ist ein großes Problem. Und jetzt musst du unterscheiden zwischen, und das ist ein ganz großes Thema als Bitcoin und anderen Kryptowährungen nochmal, weil du jetzt wahrscheinlich auch andere Kryptowährungen angesprochen hast. Die anderen Kryptowährungen sind zu 99,9% so, dass es einen Mittelsmann überhaupt gibt. Dass es ein Unternehmen gibt, das dahinter steht, eine Person, die das aufgebaut hat. Und das ist bei Bitcoin eben nicht der Fall. Bitcoin ist vor 14 Jahren, 2009, 2010 jetzt entstanden, 2008, 2009 so rum, und ist dann auch organisch gewachsen. Da gibt es keine Person, die dahinter steht. Also ist Bitcoin wirklich das Einzige, was wirklich unabhängig ist. Und dass jetzt diese Preise nach oben, nach unten gehen, das ist jetzt ja eigentlich kein Problem der Kryptowährung selbst, sondern es ist ein Marktphänomen. Weil Bitcoin zum Beispiel, wir kennen ja, kriegt es ja wahrscheinlich alle mit, dass der Bitcoin-Preis stark ansteigt, dann fällt er wieder ab, steigt wieder an. Bitcoins Preis ergibt sich einfach durch Angebot und Nachfrage. Also wenn mehr Menschen Bitcoin kaufen, und weniger mehr, dass die Nachfrage höher ist und weniger angeboten wird, wird der Preis natürlich nach oben gehen, wie bei allen anderen Gütern auch, die wir haben. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass viele Menschen einfach noch gar nicht einordnen können, was Bitcoin überhaupt ist. Wir wissen es ja selber nicht, was Bitcoin ist. Das heißt, es ist so eine Findungsphase vor allem auch. Welche Richtung geht das Ganze? Ist es ganz neu? Wo geht es hin? Viele sprechen davon, dass es eine Weltreservewährung wird. Also aus diesem Grund gibt es eben diese Hype-Zyklen. Es gibt diesen Hype, es war jetzt wieder, glaube ich, jetzt Anfang des Jahres, als es auf über 70.000 Dollar gegangen ist. Da kommen alle rein, hören alle davon, dann geht man rein. Dann passiert ja nichts, dann gehen wieder andere raus und holen das Geld raus. Deswegen wirst du diese Hype-Zyklen immer haben, weil es einfach eine Preisfindung ist. Und das aber wiederum jetzt mit den Scams nichts zu tun hat, weil das einfach nur ein Mechanismus ist, um den Preis festzustellen, wo es hingeht. Und Bitcoin kannst du nicht anders kontrollieren. Wir kennen jetzt die Preismöglichkeiten jetzt im unser Staat. Die EZB möchte ja vorgeben, dass wie die Preise sind, am hoffentlich stabil. Das ist die Idee dahinter. Aber Güter, die bewegen sich ja nicht stabil. Ein Gut bewegt sich immer danach, ob es ein großes Angebot gibt, eine größere Nachfrage. Und das wird den Preis ja anpassen. Und das genau passiert bei Bitcoin gerade auch. Aber bei den Scams geht es eigentlich immer darum, auf der einen Seite um diese Plattform, wenn du kaufst. Das ist das Wichtige. Da kannst du dich aber dafür schützen, dass du wirklich seriöse Sachen nimmst und auf diese Dinge achtest. Und das mit diesen Preissprüngen, das ist ein Thema, da hat leider Bitcoin nichts damit zu tun. Und du musst einfach, die Idee, also blöd, es gibt so einen schönen Spruch, langfristig zu denken. Weil Bitcoin ist jetzt nichts, wir sprechen darüber, dass es demokratisches Geld wird. Es ist nichts, was die nächsten 5 Jahre groß wird, sondern es ist ein Thema, was eben die nächsten 10, 20, 30, 40, wenn nicht sogar noch länger läuft. Und deswegen, wir sind so früh dran. Und aus diesem Grund würde ich mal sagen, es gibt diese Preissprünge.
Bitcoin von den Scams, das sind zwei
verschiedene. Ja. Okay. Also wenn man von Scams von anderen Kryptowährungen spricht, ja, hundertprozentig. Okay. Und das ist auch so für mich der größte Punkt. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind was völlig anderes.
Es gibt noch eine Sache, würde ich noch ergänzen. Das Thema Trade-offs, das, was du beschrieben hast, wenn man so klug ist, warum macht man nicht eine Art perfektes Geld, ne? Das man nicht missbrauchen kann. Das wünschen wir uns alle. Aber letztlich, die Realität ist immer, man muss Trade-offs eingehen. Du kannst nicht immer beides haben. Manchmal musst du gucken, einen guten Kompromiss zu finden. Und was wir jetzt hier zum Beispiel bei Bitcoin sehen oder im Vergleich zu unserem Bankensystem ist, beim Bankensystem, da kannst du dein Geld aufs Konto legen, das gibt eine Kontoeinlagensicherung, da ist es erstmal, du kannst gut schlafen, da kümmert sich jemand drum, du hast halt den Nachteil, du hast nicht immer Zugriff darauf. Ne? Jemand könnte dir das auch wegnehmen, regulatorisch oder, ich meine, Bankraub gibt's jetzt nicht mehr, aber so du gibst halt die Verantwortung ab, dadurch bekommst du eine Art Sicherheit. Bei Bitcoin ist es andersrum. Du übernimmst die komplette Verantwortung, wenn du es verlierst, ist es weg. Da kannst du zu niemandem hingehen und sagen, stell mir das wieder her, mein Passwort ist, ich habe es irgendwo verlegt. Dafür hast du die komplette Freiheit, damit zu machen, was du willst. Niemand, ich weiß nicht, vielleicht sind hier Leute im Raum, die Bitcoin besitzen und niemand anderes weiß davon. Man muss sich nicht registrieren, man muss niemanden um Erlaubnis fragen. Das sind die Vorteile, ich kann mit diesem Medium andere Sachen machen als mit dem Geldsystem und man muss, deswegen sage ich auch, ich glaube, es wird beides langfristig geben, weil man immer gucken muss, für was brauche ich das jetzt? Was will ich eigentlich erreichen? Will ich im Internet eine autonome Infrastruktur irgendwie bedienen und automatisiertes Zahlen haben? Oder brauche ich diese Vertrauenswürdigkeit und diesen Know-Your-Customer-Prozess von der Bank? Das ist ja, sind ja auch Dienstleistungen. Und deswegen, man muss an beide Systeme den gleichen Maßstab anlegen, dass sie nicht fair sein können oder nicht perfekt sein können, aber dass sie irgendwie ihre Stärken und Schwächen haben. Und das gilt übrigens auch für diese Energiedebatte. Es wird immer bei Bitcoin gesagt, es verbraucht so viel Strom, aber wir haben, glaube ich, 1500 Banken in Deutschland, die haben alle Rechenzentren, die haben Bürotürme, die fliegen durch die Gegend, aber da fragt nie jemand, was ist denn so die CO2-Bilanz oder von so Münzgeld? Ne? Das sind, glaube ich, 800.000 Tonnen, die wir an Münzgeld die EZB hat, glaube ich, Münzgeld im Wert von 800.000 Tonnen oder als Gewicht. Wenn das transportiert wird, was ist denn da die CO2-Bilanz? Das müssen wir jetzt nicht klären, aber es wird immer so auf Bitcoin rumgehackt, oder läuft ein Rechner, der verbraucht Strom, das ist schon mal schlecht. Und da muss man so ein bisschen gucken, diese Trade-offs, dass man sich da bewusst wird, dass man auch fair die Projekte miteinander vergleicht. Gilt übrigens auch für die Bitcoiner, die dann immer draufhauen und sagen, oh, Banken und Staaten, das ist alles Mist, das muss verschwinden. Da muss man auch fair umgehen mit der Sache.
Haben wir noch eine Zeit für eine Frage?
Eine letzte. Und dann können wir uns auch gerne noch da hinten weiter austauschen.
Hi, ich bin Moritz von Eastside Heroes. Mich würde mal interessieren, also ich bin auch von dem Konzept absolut angetan, aber jetzt hinsichtlich Sicherheit, einfach von euch als Experten mal zu hören, inwieweit ist es wirklich sicher? Was ist die Grundlage der Technologie, um das nicht zu hacken? Ich habe jetzt auf der OMR erst wieder gehört, Quantencomputing macht dem Ding den Gar aus. Was habt ihr da für Facts drüber?
Ich glaube, da muss man auch wieder diese Ebenen betrachten, die Protokollebene, das rein technische und Serviceanbieter, die sich da draufsetzen. Und auf der Protokollebene ist es wirklich mindblowing faszinierend, dass man sagen kann, man hat ein System, das ist Open Source. Es gibt keine Firewall. Das liegt offen im Internet. Jeder, der will, kann dieses Bitcoin-Protokoll attackieren und angreifen und es verwaltet, ich weiß die genaue Summe nicht, 800 Milliarden US-Dollar, ja. Bitcoins in dem Wert, ungefähr die Größe. Es liegt offen im Internet. Jeder kann diese Software nehmen und damit machen, was man will. Und es ist in diesen 14 Jahren, die es jetzt gibt, es ist nicht gelungen, einmal dieses System zu kompromittieren. Und das heißt nicht, dass das morgen nicht passiert, aber wir sehen einfach, es hat einen sehr, sehr soliden Track Record, dass dieses Geld in diesem dezentralen Netzwerk wirklich gut verwaltet ist. Was natürlich das Problem ist, wenn eine Börse sich da draufsetzt und Software schreibt, damit die normalen User damit interagieren können und diese Börse macht einen Scam und verschwindet mit den Geldern der Kunden oder es gibt einen Bug in einer Wallet-Software. Das kann alles passieren oder die Usability ist noch so schlecht, dass normale User wie wir einfach unseren Code verlieren und dann diese Bitcoin verschwinden. Ich glaube, es sind ja 3 oder 4 Millionen Bitcoin sind schon für immer verschwunden, weil dieser Schlüssel, der kryptografisch dieses digitale Konto signiert, dass der ist einfach futsch. Und das ist so, dieses System technisch an sich, wenn man da mit den Experten drüber redet, die sind alle begeistert. Deswegen war ja auch dieses Blockchain-Begriff so lange ein Hype-Thema. Der aber ohne Bitcoin nicht so richtig gut funktioniert und nicht so groß ist, weil man diesen finanziellen Anreiz braucht. Aber tatsächlich auf der Ebene darüber kann die UX auch noch sehr viel besser werden. Das ist also jeder, der sich damit auseinandersetzt, muss ein bisschen einplanen oder vielleicht langsam anfangen, weil ich habe was verloren, weil ich kein Backup gemacht habe. Du hast bestimmt auch schon...
Nie.
Gut, Jonas ist perfekt, aber ich kenne so viele Leute, die auch auf Scams reingefallen sind. Aber wiederum, das ist auch so eine Art Lernprozess tatsächlich, den man einfach mit der Herdplatte, man kann sagen, die ist heiß, fasst sie nicht an, aber es hat einen anderen Effekt, wenn man tatsächlich sich die Hand mal verbrannt hat. Das ist, ich meine... Backups, ne? Wer mal Backup haben wir alle, sagen wir mal, müssen wir noch mal machen. Aber wenn man wirklich mal Geld verloren hat, weil man dieses zu faul war, sich 12 Wörter aufzuschreiben, immer auf später gesagt hat, das wurmt einen immer. Und wenn man dann, wie in meinem Fall auch noch, sieht diese Adresse, wie viel das wert wird über die Zeit, das waren mal 50 Euro, das prägt wirklich. Also das ist, kann man auch wieder gut und schlecht sehen, ob man das Geld verlieren sollte oder nicht. Klar, der Verlust ist hart, aber es ist auch eine Lektion, die man lernt.
Ja, Bitcoin ist halt das Interessante, wenn wir die Bankenwelt nehmen, du hast halt immer einen zentralen Punkt, wo das Geld liegt. Wenn der Bank was passiert, du greifst die an, hackst sie, dann ist das natürlich das Problem, dass alle Kundenguthaben damit, irgendwie haben ein Problem damit natürlich.
Oder die Kundendaten. Oder
so. Ja, genau. Bei Bitcoin ist es genau andersrum. Also nicht, dass es zentral ist, sondern die Sicherheit wird nach außen getragen und die Verantwortung. Das heißt, wenn du jetzt einen Fehler machst mit deinen Bitcoin-Wallets zum Beispiel, dann betrifft das uns beide überhaupt nicht. Und auch niemand anders im Raum. Macht jetzt aber, ich sehe da hinten die Commerzbank, macht die Commerzbank ein Problem, hat die ein Problem, sind wir alle als Kunden betroffen. Und das ist bei Bitcoin so spannend, dass es nach außen getragen wird. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und weil du gerade die Quantencomputer angesprochen hattest, wir hatten zufälligerweise, wir haben übrigens am Sonntag eine Folge über Quantencomputer mit zwei Physikern. Ein großes Thema, muss man sich beachten, aber das Problem hat dann nicht nur Bitcoin, haben alle, weil wenn dieses Thema der Kryptographie gebrochen wird bei den Quantencomputern, dann hat jede Bank ein Problem, dann ist jedes Passwortmanager ein Problem. Das heißt, aber auch das ist nicht lösbar, man kann auch das ändern, aber ist natürlich ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf.
Okay, also wer noch Fragen hat, wir stehen gleich noch zur Verfügung. Ansonsten hoffen wir, dass wir zumindest ein bisschen unsere Faszination für dieses Thema euch näher bringen konnten und vielleicht habt ihr zumindest Interesse, euch damit auseinanderzusetzen. Kauft nicht sofort Bitcoin, das ist nicht unsere Aussage, aber diese intellektuelle Herausforderung finde ich super spannend, du ja auch. Und das ist wahrscheinlich unser Appell, beschäftigt euch damit, es lohnt sich.
Genau, nichts zu hinzufügen. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.